Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der LifePoint Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst.
Amen. Könnt ihr das ein bisschen runterdrehen? Sehr laut. Okay. Ja, Amen. Vielen Dank, Manni. Und tatsächlich, wir brauchen von nichts und gar nichts mehr Angst zu haben im Leben oder uns Sorgen zu machen, denn wir sind alle, wenn wir den Herrn als Retter angenommen haben, seine Kinder und in seiner Familie. Und das heißt, dass er auf uns aufpassen wird. Das ist eine wunderbare Wahrheit, die wir tagtäglich eigentlich erleben können. Und wir sind jetzt gekommen zu unserer Interview-Section von unserem Gottesdienst. Und ja, ich freue mich wirklich, euch unsere heutigen Gäste vorzustellen. Sie lauten Samuel und Anke Meyer und die sind eigentlich meine Vorgesetzten in der Liebenzeller Mission. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr zugesagt habt, hierher zu kommen. Und wir haben euch eine schöne Couch hier bereitgestellt. Vielleicht können wir es noch ein bisschen so ins Licht ziehen, damit ihr nicht so im Schatten seid. Aber ja, wir wollen ein bisschen von euch erfahren und mitbekommen, was ihr so macht. Also, erstens, vielen Dank, dass ihr da seid.
Gerne.
Und könnt ihr euch mal kurz mal vorstellen, einfach damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen können?
Ich heiße Anke Meyer, genau, wir haben 3 Kinder und sind seit 21 Jahren verheiratet, genau. Und wir wohnen in Bad Liebenzell. Genau.
Samuel.
Sehr cool, man of few words, ne? Die nächste Frage ist, was macht er eigentlich so beruflich? Das ist die spannende Frage. Wie würdet ihr das beschreiben?
Ja, also im Moment gerade arbeiten wir beide bei der Liebenzeller Mission, hat er ja schon gesagt, und dort bin ich zuständig für das Rekrutieren von Missionaren für die ganze Welt.
Ja. Wunderbar.
Ja, und ich unterstütze, wo ich kann, und bin aber eigentlich Vollzeitmama gerade.
Okay. Das ist auch ein sehr wichtiger Job natürlich. Super. Und einfach, dass wir euch so ein bisschen auch persönlich kennenlernen. Habt ihr irgendein Hobby, das ihr gerne so macht? Wenn ihr Zeit für, also wenn alles erledigt ist am Tag und ihr so einen freien Block habt, was tut ihr denn so gerne?
Kommt sehr selten vor. Ich habe ein paar Hobbys, aber ich mache sie eigentlich nicht. Aber 2 Dinge kann ich nennen. Ich spiele bei den Altherren Fußball.
Okay.
Klingt irgendwie komisch, Altherren, ja. Aber ja. ich habe eine Simson, weiß nicht, ob ihr das kennt, ein Moped, mit dem ich gerne rumfahre und rumschraube, weil das immer wieder kaputt geht.
Also ich lese gern und eigentlich würde ich gern wieder mehr kreativ machen, aber da habe ich gerade nicht die Zeit und Muße, genau.
Also mit dem Kreativmachen, ist das mit Zeichnen oder etwas anderes basteln? Was macht ihr denn so gern?
Also ehrlich gesagt ist das, während wir in Sambia waren, ein bisschen eingeschlafen bei mir. Und ich habe aber früher gern gezeichnet und einfach gebastelt, gehandwerkelt und so, genau, alles so, genau.
Sehr cool, ja. Hatte ich gar nicht gedacht, dass diese verborgenen Talente da drin sind, die schlummern. Super. Und zu eurem Beruf, ja, das ist eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Beruf, muss ich sagen. Also Vollzeit-Ministry, ne? Und da wundert man sich, wie kommt man darauf? Wie seid ihr in diesen Beruf eingestiegen?
Ja, also ich bin ja bei der Liebenzeller Mission und dort ist man vollzeitlich von Spenden sozusagen finanziert. Wir waren viele, viele Jahre lang im Ausland, in Sambia, sie hat schon gesagt, und da war das nochmal einfacher, da war man ganz klar irgendwie Missionar oder wie auch immer sich da betitelt hat. Jetzt sind wir hier in Deutschland und arbeiten da in der Zentrale, das ist irgendwie ein bisschen schwieriger jetzt da so als ein Missionar, von Missionar zu reden. Aber wie es von Anfang an dazu kam, ist eine ganz lange Geschichte. Ja. Jetzt, die Frage ist jetzt, ob wir ja von Anfang an anfangen oder wo du...
Sagen wir mal ursprünglich, was hat euch dahin gezogen, eigentlich in diese Vollzeit-Ministry einzusteigen?
Also, yeah. Also ich war nach meiner Schule, die ich abgebrochen habe, für ein Jahr lang in Israel. Das war 1995. Und dort in Israel habe ich da so ein freiwillig-soziales Jahr gemacht, sowas in die Richtung. Und in diesem Jahr habe ich, das war mein erstes Jahr, dass ich so Christ war eigentlich. Ich habe mich da kurz vorher bekehrt und in diesem Jahr habe ich irgendwie festgestellt, Mensch, das Gott will, dass ich mit ihm unterwegs bin in diesem Leben. Wie auch immer das aussieht, ich hatte keine Ahnung und hatte mir auch keinen Kopf damals gemacht, aber für mich war klar, nach dem Jahr, ich habe das so viel Gott erlebt in meinem Alltag, ich war plötzlich halt mit Christen so das ganze Jahr lang zusammengelebt, gearbeitet und das hat mich so begeistert und so irgendwie erfüllt, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte da was tun. Was? Ich hatte keine Ahnung, aber mit diesem Gedanken und diesem Wunsch in mir oder eher so ein bisschen eine Art dieser Berufung in mir, die Gott in mich gelegt hat, bin ich dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Da habe ich dann angekennengelernt und habe ihr dann auch gleich gesagt, hey, also wenn wir uns befreunden, dann ganz klar musst du wissen, dass mein Leben soll nicht einfach nur hier irgendwie ein Häusle bauen, ein schönes Leben haben, Geld verdienen, Familie gründen und dann sein Leben so schön, eben irgendwie in Anführungsstrichen schön zu Ende bringen, sondern mein Leben soll anders sein. Ich möchte für Gott unterwegs sein. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht und wo das sein wird und was Gott von mir will. Aber das weiß ich, dass er etwas mit mir machen will und da musst du dazu Ja sagen können. Und wenn du das tust, dann können wir zusammen sein. Wenn nicht, dann passt es nicht. Und sie hat natürlich, wie man sieht, das so auch gesehen. Und da fing das sozusagen an, diese Berufung vollzeitlich für Gott unterwegs zu sein, obwohl ich damals noch nicht wusste, was es jetzt konkret dann heißt.
Ja, super.
Ja, für mich war, als wir uns befreundet haben, war für mich ganz klar die Berufung von Gott, geh mit dem Samuel dorthin, wo ich ihn hinschicke. Genau, und so haben wir uns dann auch befreundet. Deshalb war das dann auch für uns, oder für mich, keine Überraschung, als er sich dann fürs Theologiestudium entschieden hat und wie wir dann in die Mission gekommen sind, das ist eine andere Geschichte. Das war für mich schon hart, weil ich eigentlich so kein so Abenteurer bin. Genau.
Und ihr wart dann wie viele Jahre in Afrika? In welchem Land genau?
Also wir waren 18 Jahre in Sambia, im südlichen Afrika, also südlichen Zipfel von Afrika.
Okay, und wie sah eigentlich jetzt, eigentlich, das ist eine zweiteilige Frage, würde ich sagen, aber wie sah euer Alltag eigentlich damals aus? Wie würdet ihr euren Alltag auf dem Missionsfeld beschreiben? Für diejenigen, die nichts, also nicht viel davon wissen würden, wie würdet ihr das dann so schildern?
Damals. Also wir sind jetzt ein gutes Jahr wieder zurück aus Sambia. Wir sind irgendwie noch schon noch irgendwie im Kulturschock, vielleicht gerade wieder so eine Delle, so nach einem Jahr irgendwie gerade bei Anke vor allem. Aber damals, also vor 18 Jahren, 2005, da waren wir noch jung und da sind wir losgezogen und wir waren die ersten 6 Jahre lang in einem Tal, ganz abweg von Zivilisation, ohne Strom, Telefon, Handys gab es sowieso noch nicht. Also Handys gab es, aber keine Smartphones damals. Ja, genau. Und in Afrika sowieso nicht. Und da sah das Leben natürlich ganz anders aus, wie dann am Schluss. Die letzten 4 Jahre waren wir in der Hauptstadt Lusaka, eine Großstadt von 3 Millionen Einwohnern oder okay, mehr, ja, kein Mensch weiß.
Ja.
Da war das Leben natürlich schon nochmal anders. Ja, aber wie so ein Leben ausgesehen hat, naja, im Prinzip auch nicht viel anders wie hier. Klar, man muss irgendwie leben, überleben, gucken, dass man seine Nahrung zusammenkriegt und so, aber ich würde schon sagen, dass im Vergleich zu dem jetzt nach Deutschland zurückzukommen, was interessant ist für mich und ich eigentlich gar nicht will, aber dort haben wir, zumindest war mein Eindruck, so viel mehr Gott im Alltag erlebt, wie er uns geholfen hat, beschützt hat, oftmals auch Dinge getan hat, die irgendwo so unerklärlich sind und die versuche ich hier auch zu erleben, aber ich merke, dass es schwieriger ist in Deutschland, weil hier haben wir einfach alles. Wir brauchen hier Gott eigentlich nicht in unserem Leben, weil wir können uns immer bei allem helfen. Klar, es gibt so Krisen, wo du dann vielleicht wegen Krankheit gar nicht mehr kannst oder weil es dann gar nicht mehr funktioniert, aber im Grunde genommen, wir haben alles. Wir haben alles. Ja, für was brauche ich Gott hier? Und wo passieren Situationen in meinem Leben oder wo ist im Alltag eine Situation, wo ich nur noch verzweifelt, so wie wir es gerade gesungen haben, auf die Knie gehen kann und beten und jetzt irgendwie Gott sagen, mach du das jetzt, weil ich kann nicht mehr. Ja. Wo passiert es hier? Leider nicht so oft. Für mich leider nicht so oft. Leider bin ich oft nicht so abhängig von ihm. Und das versuche ich auch hier in Deutschland irgendwie. Manchmal ist es natürlich artificial ein bisschen so, solche Situationen zu kreieren und zu schaffen. Und ich möchte ja, meine Grundeinstellung ist, ich möchte genauso, und kein anderer Gott hier wie dort. Ja. Ich bin dasselbe Samuel wie dort. Aber ja, wo gibt es diese Dinge in meinem Leben, dass ich sagen kann, Mensch, da bin ich genauso abhängig. Und nicht nur, dass ich abhängig bin, sondern ich erlebe das, dieses Gott in meinem Alltag, dass er da irgendwas tut, was unbeschreiblich ist und unerklärlich.
Ja, danke. Und also ich stelle mir vor, da gab es keinen Supermarkt in diesem Tal, wo ihr wart, ne? Und einfach die ganz einfachen Sachen, die wir so als also normal also bezeichnen hier, zum Beispiel, wie habt ihr euer Essen besorgt, sage ich mal so? Also müsstet ihr dann zum Feld gehen und das irgendwie einsammeln oder wie sah sowas aus?
Ja, hätten wir auch können, aber da waren wir zu faul, zum Feld zu ackern. Also wie das Tal, dort waren wir wirklich tatsächlich ab vom Schuss. Der nächste Supermarkt war um die 6 Stunden Autofahrt. Und
Hammer.
Da, also ein anderes Auto wie jetzt das, was wir zwei besitzen. Also und das war auch nur ein gutes halbes Jahr ein Dreivierteljahr erreichbar. Der Rest war das nicht mehr erreichbar. Da mussten wir dann 3 Tage laufen. Und ja, wir hatten eigentlich uns, das, was wir gegessen haben, haben wir einfach gekauft im Vorrat eben und dann immer wieder, wenn wir rausgekommen sind zum Supermarkt, haben wir uns dementsprechend eingedeckt und dann haben wir da davon gelebt und wenn es leer war, dann war es halt leer und dann hat man was anderes gefunden. Mhm. Es gab immer wieder irgendwas zu essen, erstaunlicherweise, vielleicht nicht in der Fülle wie hier, das ist aber bestimmt auch nicht unbedingt schlecht. Mhm. Und ja, ansonsten, Wasser hat man sich am Brunnen geholt und was braucht man sonst noch zum Leben? Immer viel anderes, ja.
Also, bisschen sensibles Thema, aber Bad zum Beispiel, also die körperliche Hygiene.
Ja, also Wasser. Achso, ja, komm du.
Ja.
Das war so lustig, wie man sich da kennenlernt, als wir ankamen. Wir hatten ja kein fließend Wasser im Haus. Ich habe dann immer beim Brunnen Wasser geholt. Und das Erste, was wir gemacht haben, war ein Eimer mit einem kleinen Wasserhahn dran. Weil dieses Händewaschen ohne Wasserhahn macht das mal immer so ein kleines Becherle die Hände. Das hat uns dann so gestresst. Das rechnet man ja gar nicht, dass das einen so viel ausmacht. Und genau am Anfang war Solardusche. Wir haben halt immer diesen schwarzen Sack in die Sonne gelegt. Ja. Und genau, das war unser Bad. Und schönes Buschklo, Plumpsklo mit so einem Loch im Boden.
Okay, genau. Wow.
Also aber wenn man mal in so eine Situation kommt, wo eben nichts ist, dann merkt man plötzlich, was sind so die fundamentalen Dinge im Leben, die einem extrem wichtig sind.
Ja.
Also mir zum Beispiel ist warme Dusche, ich bin kein Kaltduscher.
Okay.
Warme Dusche, wenn es irgendwie geht, versuche ich es hinzubekommen.
Ja.
Und deswegen war auch das Erste, was ich versucht habe, da hinzubauen, dass wir da irgendwie warmes Wasser runterfließen können auf meinen Körper irgendwie.
Ja.
Das war mir wichtig. Viele andere Sachen waren mir nicht wichtig. Es war wurscht, aber das war mir wichtig. Und ich glaube, das ist manchmal interessant. Es wäre interessant für jeden von uns mal zu sehen, auf welche wesentlichen Bestandteile können wir unser Leben reduzieren.
Sehr gute
und
Frage,
wahrscheinlich auf viel weniger, wie wir jemals denken.
Ja.
Und das haben wir schon auch erlebt. Also es gibt so viele Dinge in unserem Leben, hier in Deutschland sowieso.
Ja.
Die haben wir, so ein unendlicher Luxus, den für uns sehr selbstverständlich ist und wir auch so nehmen. Und wir ein paar von diesen kleinen Luxussachen wären nimmer so, dann sind wir natürlich sehr gut im Motzen und Meckern und Beschweren und so. Aber es ist unglaublich, auf was das Wesentliche im Leben ist.
Ja. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und da noch eine Frage für die Anke. Und zwar, das ist so ein Thema Privatsphäre, ist ja für dich, für Damen sehr wichtig. Wie war das für dich im Tal? Gab es da also eine Privatsphäre oder wie sah sowas aus? Und wie ist man damit zurechtgekommen?
Also wir haben am Anfang ganz im Dorfzentrum gewohnt und es war für mich schon schwierig am Anfang, weil unser Haus, es war immer jemand da. Also du bist morgens aufgewacht, weil die Leute am Haus waren um 5:30 und ich bin kein Frühaufsteher. Und dann abends, klar, das Gute war, abends wurde es halt um 6 dunkel und dann war auch keiner mehr unterwegs. Und das war so unsere Privatsphäre dann, denke ich. Aber sonst warst du den ganzen Tag unter Beobachtung. Also jeder hat halt auch geschaut, wie geht jetzt die weiße Frau mit ihrem Eimer zum Brunnen. Und haben sich es standen alle da, haben immer geguckt, wie kriegt die jetzt das Wasser aus diesem Drehbrunnen. Und das war halt immer die Dorfunterhaltung. Und für mich war das schon so ein Stück weit zu lernen, glaube ich, dann zu sagen, okay, ich mach's halt, lass mir auch das von den Leuten zeigen. Und ich glaube, das war für die Leute richtig cool, dass sie mir auch Sachen beibringen konnten. Und dann einfach auch zu Sachen, so den Mut zu haben, Sachen zu machen, wie ich sie halt mache. Ja. Genau, und du hast halt immer Zuschauer gehabt in der Kochhütte, hat halt immer irgendein Kind reingeguckt, was ich da koche und so. Genau, und das, also für mich war das manchmal schon hart, aber wir hatten einfach auch das Backup von der Mission, dass wir sagen können, okay, jetzt fahren wir eben 6 Stunden raus, machen 3 Tage Pause und dann gehen wir wieder zurück. Das haben wir, glaube ich, auch so alle 6 Wochen oder so gemacht, weil wir einfach das gebraucht haben.
Sehr cool.
Also muss ich natürlich dazu sagen, dass wir waren die ersten Waisen, die dort gewohnt haben in diesem Dorf. Und ich vor allem war öfters unterwegs und bin vielen Menschen begegnet, die noch nie einen weißen Menschen gesehen haben. Okay, deswegen war natürlich dementsprechend attraktiv. Fernsehen gibt's keins, also waren wir halt so der Fernsehersatz für die Leute. Die haben, ja, vor allem die Kinder und Jugendliche, die sind natürlich da, klar, wenn da plötzlich ein weißer Mensch wohnt, will jeder sehen, wie der Dinge tut und warum der dies so tut, wie er tut. Aber was auch cool war, dass sie natürlich relativ schnell in der Dorfgemeinschaft waren und Teil der Gemeinschaft waren und irgendwann auch nicht mehr so interessant, in Anführungsstriche, weil wir halt doch tatsächlich Dinge genauso machen wie sie. Wir gehen aufs Klo, wir duschen genauso wie sie oder baden und wir essen genau. Also ja, am Schluss ist ja alles gleich, nur die Farbe außen halt ein bisschen anders. Ja. Und das war cool, dass wir dann irgendwann dazugehört haben und auch nicht mehr so im Mittelpunkt standen. Und vor allem Anke hatte mal eine interessante Situation, dass es war bestimmt 2, 3 Jahre oder so, waren wir schon dort und dann kam die Anke irgendwo mal und dann waren Kinder und da muss da auch ein Kind gewesen sein, das irgendwie noch nicht so oft uns gesehen hat und hat dann geschrieben, ah, Musungu, also ein Weißer, ah, Musungu, die Anke, hat auf die Anke gezeigt und dann ein anderes Kind gesagt, das ist doch nicht die Musungu, das ist doch die Anke.
Hammer. Ja,
und da haben wir dann plötzlich gemerkt, oh, halt mal, jetzt sind wir irgendwie mehr Teil von dem
aus
Ganzen.
Diesem weißen Kategorie genommen worden, so ja. Quasi bei den Super. Ja, das hört sich richtig spannend an, also total andere Welt, als wir hier in Europa gewöhnt sind. Und vielleicht Teil 2 von der Frage ist, wie sieht ein Alltag heute aus für euch? Das ist total was anderes, nehme ich an. Ne? Für jemand, die in einer anderen Kultur viele Jahre unterwegs gewesen sind und dann wieder ins Ursprungsland zurückkehren. Man verändert sich doch über die Jahre. Und wie war das für euch, erstmal hier wieder zurückzukehren und dann in das neue Alltag euch einzufügen?
Ja, also wir sind nicht zurückgekommen, weil wir gerne wollen. Wir wären gerne dort geblieben, lieber. Aber wir haben einfach gemerkt, dass Gott uns hier haben will und dann waren in dem Fall einfach gehorsam und wollten den Schritt gehen. Auch wenn es uns nicht so leicht gefallen ist, jetzt hier wieder zurück zu sein in Deutschland. Man ist ja Deutscher, denkt man so, also zumindest steht es im Pass. Und man kommt dann zurück und man hat sich definitiv verändert. Und Deutschland hat sich ja auch verändert, die Corona und viele andere Dinge, die da so stattgefunden haben. Wir sind so froh, dass wir nicht hier waren in Corona, sondern dort. Und dann kommt man hier zurück. Und ich glaube, es ist schlimmer, so diesen Schritt hier zurückzukommen, wie damals dorthin zu gehen, weil man denkt, man weiß ja alles und man kann reden und versteht und so. Aber dann merkt man doch, dass man halt eben anders ist. Man ist nicht mehr deutsch und man wird es wahrscheinlich auch nie werden. Unsere Kinder sowieso nicht, die sind ja nur dort groß geworden. Die sind Sambia außen. Sehen so aus wie Deutsche, aber wir merken so oft, dass sie nett sind. Und jetzt hier, jetzt versucht man halt irgendwo die Dinge, die einem lieb geworden sind, die man gelernt hat über die Zeit, vielleicht auch von der sambischen Kultur, wo man gesagt hat, Mensch, das will man sich gerne behalten. Das versucht man jetzt irgendwo halt mit in seinen Alltag mit reinzunehmen. Und manche andere Dinge, die gehen halt langsam mit der Zeit weg und manches bleibt, aber letztendlich ist der Alltag kein anderer hier. Man muss genauso leben. Wir versuchen Gott zu gefallen. Wir wollen Gott dienen. Wir wollen unterwegs sein. Ja, am Schluss ist es nicht anders. Aber die Kultur drumherum ist ein bisschen anders.
Ja.
Also ich finde, ich muss da ein bisschen widersprechen. Ich finde, was mir wirklich fehlt, wir haben in Sambia so viel miteinander gemacht, auch als Ehepaar. Und jetzt geht er morgen ins Büro, ist weg. Ich meine, ich glaube, für viele von euch ist das normale Leben, aber das hatten wir vorher nicht. Wir haben alles miteinander gearbeitet, wir haben die Gemeindegründung miteinander besprochen, wir waren ein Team und jetzt hat jeder so seinen Alltag. Auch als Familie haben wir wahnsinnig viel in der Gemeinde gemacht und auch unser Großer, der Mika, der hat immer gesagt, wir sind Missionare, also er hat sich da voll dazugezählt und jetzt merke ich halt, der Samuel hat seinen Alltag und es gibt manchmal kleine Berührungspunkte, aber eigentlich sind wir gerade dabei, einfach auch unseren Platz als Familie wieder zu finden, weil unser Familienleben sich einfach so einschneidend verändert hat. Klar, und dann ich war mit den Kindern das ganze Jahr immer draußen, man konnte immer raus und für die Kinder jetzt halt regnet es, dann dreht der Mika fast durch, weil er sagt, was ist das für ein Wetter hier. Und also ich finde, es hat sich schon viel verändert, auch für uns als Ehepaar. Wir müssen wirklich gucken, dass wir einander nicht verlieren in der neuen Situation. Und ja, ich glaube, das ist jetzt so ein Tiefpunkt, wo wir einfach merken, okay, wir haben das erste Jahr irgendwie geschafft, aber wie wollen wir unser Leben wirklich bewusst hier in Deutschland auch gestalten, auch als Familie, für Gott, als Ehepaar miteinander. Und das ist, glaube ich, so ein, für mich wirklich so eine Herausforderung gerade, vor der wir stehen, weil wir einfach das in den letzten Jahren so viel anders erlebt haben.
Oh, sorry, wenn du... Kein Problem. Ich denke, ja, eines glaube ich auch, ja, was schon auch gewaltig ist, in Deutschland dreht sich so viel jeder um sich. Es ist so egozentrisch, das Leben, das gibt es gar nicht. Familien, die sind in ihrem Haus, die sind mit sich selbst beschäftigt, damit beschäftigt, ihre Termine über die Woche abzuarbeiten. Jeder ist busy, rennt rum wie ein Halbgestörter, um seine Sachen zu erledigen. Und vieles dreht sich nur um sich selbst oder um seine Familie, um seine Termine, um seine Sachen. Man hat so wenig Zeit füreinander und miteinander. Ich habe so, wenn man von außen kommend, jetzt sind wir ja schon wieder ein Jahr da, man muss aufpassen, dass wir mit dem gleichen System mit reingezogen werden, aber man hat so das Gefühl, die Leute sind, ja, hier in Deutschland sind wir, ich sag mal, wir sind so gefangen in unserem System und wie wir, dass wir funktionieren mit all unseren Terminen und Dingen und die machen so viel kaputt am Leben und das ist in Sambia auf jeden Fall anders und in vielen anderen Teilen der Welt genauso, dass viel mehr Zeit ist füreinander und miteinander. Und man hat so viel weniger in Sambia, die Menschen, an Materiellem. Und doch ist man so viel mehr füreinander da und hilft einander und unterstützt einander und verbringt Zeit miteinander. Und wenn jemand kommt, ist definitiv klar, dass man alles liegen und stehen lässt und sich um den kümmert und mit dem Zeit verbringt und mit dem Spaß hat und dem hilft. Und hier traust du dich ja schon fast nicht, zu jemandem zu gehen, weil jeder beschäftigt ist und kaum Zeit und vielleicht nächste Woche oder auch nicht. Und das finde ich schon was brutal Schwieriges, so von außen kommend. Ich überlege mir, wie geht es Leuten, die so, ja, die hierher kommen von, keine Ahnung, der ganzen Welt, Ausländer, Flüchtlinge und das so erleben. Ich meine, ich bin ja Deutsch und kann mir das irgendwie noch erklären, aber für die muss es schon nochmal gewaltig sein. Und ich finde, da haben wir als Deutsche echt eine große Last auf uns, so, was finde ich, weil ich es anders erlebt habe und das Schöne, wie es anders sein kann.
Ja, ich glaube, das sind wichtige Einsichten, ne? Also, dass man ein bisschen außer von sich selber denkt, außerhalb der heimischen Kultur ein bisschen mitbekommt, da kann man immer nur mehr lernen, finde ich, und sich weiter eigentlich entwickeln in dem Sinne. Aber dann ist ja auch die Frage, warum macht ihr dann weiter in Mission hier in Deutschland? Also das sind diese Herausforderungen. Was ist für euch noch die Leidenschaft, dass euch an dieser Arbeit hält? Und also du hast ja von Recruiting erzählt. Und in dem Sinne, warum ist Mission so wichtig? Warum bleibst du dran und sagst, ich mache hier weiter, obwohl es nicht in Sambia ist? Weil das kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wenn man von einer Kultur wegzieht, die einem so richtig am Herzen liegt und in die heimische Kultur wieder zurückkehrt, ja, als wäre man jetzt ein bisschen außerirdischer, ne? Und aber da ist ein Opfer, das abgegeben muss, aber wenn man einen guten Ziel hat, gibt man dieses Opfer dann auch ab. Ist man dazu bereit? Und was ist es, das euch da stark hält?
Ja gut, menschlich gesprochen könnte man sagen, wenn wir gewusst hätten, was das alles bedeutet, wären wir vielleicht nicht gegangen, aber hoffentlich trotzdem, weil wir haben es ja nicht wegen uns getan. Die Leidenschaft, gut, in Sambia haben wir Gemeinden gegründet und das war definitiv unsere Leidenschaft und da war unser klarer Auftrag und dieser Auftrag hat nicht aufgehört, nur weil wir jetzt nach Deutschland kommen. Wir sind ja einfach gekommen, weil klar wir Gottes Ruf gehört haben und das bestätigt wurde und für uns klar war, wir müssen jetzt einfach nach Deutschland gehen. Es ist jetzt dran, warum auch immer, wir können es jetzt menschlich nicht erklären, aber es ist jetzt dran, und diese Leidenschaft für Jesus unterwegs zu sein, beziehungsweise manchmal ist keine Leidenschaft, nur so, oder wenn ich es auf die Leidenschaft reduzieren würde, dann würden wir wahrscheinlich oft aufgeben, sondern es ist einfach, würde ich schon sagen, auch wenn es vielleicht ein hartes Wort ist heutzutage, aber es ist ein Gehorsam gegenüber Gott zu sagen, ich möchte gehen, auch wenn ich jetzt gerade Dinge nicht so laufen, wie ich es gerne wollte, oder auch wenn ich gerade den Weg nicht sehe, aber Gott weiß ihn und er sieht ihn schon sowieso schon lang, und rückwirkend kann ich immer wieder sagen, Mensch, es war einfach nur genial, so wie wir es gesungen haben vorhin. Also man sieht es über das Leben rückwirkend, Mensch, was Gott alles getan hat und das Blessing, das da mitgeht und das da ist. Und ich glaube, oftmals hält mich einfach dieser Gehorsam gegenüber Gottes Wort oder gegen Gottes Ruf oder Berufung zu sagen, ich bleibe treu und bleib dran und ich weiß, ich bin am richtigen Platz, weil Gott mich hier haben will und deswegen will ich das tun. Und Mission, ich meine, da gibt es ja keine, also Mission ist ja immer dran, ganz egal wo, umso mehr in Deutschland, mehr denn je wahrscheinlich. Und weil ich weiß, dass es so viele Missionare braucht auf dieser ganzen Welt, angefangen von Stuttgart bis nach Sambia. Deswegen bin ich begeistert dabei und will, dass so viel wie möglich Leute da loslegen und diesen Ruf wahrnehmen. Ich kann nicht rufen, das kann nur Gott. Gott kann nur berufen, aber ich helfe gern. Und wenn es jemand braucht, der den Ruf ausspricht, dann mache ich das auch gerne. Aber ich bin begeistert, wenn da Menschen losziehen und ihren Weg finden, den Gott mit ihnen hat. Und ich glaube, dass es weit mehr Menschen sind, wie Menschen denken. Und dass viel mehr Leute berufen sind und sich für Gott einsetzen können und sollten, als sie tun. Und ich glaube, das ist jetzt die Challenge an euch, wenn Leute wüssten, wenn wir wüssten manchmal, was passieren würde, wenn wir einen Gehorsamschritt tun. Wenn wir merken und wissen würden, und das können wir leider immer nur im Rückblick. Ich kann rückblickend sagen, Mensch, was ist so unendlich Geniales passiert in meinem Leben, was Gott getan hat. Aber er hat es nur getan oder konnte es tun, weil wir Schritte getan haben im Vertrauen, wie Petrus, der aus dem Boot steigt. Du kannst erst sehen, wenn du zurückschaust, aber wenn du diesen Schritt nie tust, dann wirst du es nicht erleben. Und ich glaube, wenn Leute wüssten, was sie erleben würden, würden sie viel einfacher und schneller Schritte tun und würden viel mehr einen Schritt tun. Aber ja, manchmal, glaube ich, fehlt einfach der Mut und der Glaube, das Vertrauen, so einen Schritt zu gehen. Und deswegen erlebt man es nicht. Aber ich habe es erlebt in meinem Leben oder wir haben es erlebt und ich würde nie wieder zurückgehen und ich würde nie wieder weggehen von diesem, mit Jesus unterwegs zu sein. Ja.
Amen.
Ich glaube, für uns ist die Leidenschaft einfach, Leute zu ermutigen, Jesus kompromisslos nachzufolgen. Auch wenn wir manchmal Wegführungen nicht verstehen, wenn man einfach, wie der Samuel sagt, einen Glaubensschritt machen muss, auch wenn man nicht weiß, wo der hinführt und wie das Ganze endet, weil wir einfach so einen riesen Segen erfahren haben dadurch, dass wir einfach auch gehorsam waren, oftmals ohne zu verstehen. Und wir das einfach da so begeistert von Jesus sind, was wir mit ihm erlebt. Und auch wenn wir zurückgucken, hätten wir uns nie vorstellen können, dass wir so ein reiches Leben haben. Und es ist wirklich, wie der Samuel sagt, wächst manchmal einfach auf Gehorsam und diesem kompromisslosen Nachfolgen.
Wunderbar. Ja, also ich habe auch immer gesagt, wir waren ja auch eine Zeit lang in Mission und irgendwie in meiner Erfahrung kam so ein Spruch im Kopf rein, der sagt, wenn man bekommt einen Vorderreihensitz zu Wunder, wenn man den Herrn nachfolgt. Und ich wollte einfach fragen, du hast mal eine Geschichte erzählt, wo ihr im Fluss stecken geblieben seid. Könntest du mal so schnell schildern, was da passiert ist?
Ja, also ich habe viele Geschichten, aber ja, also wir waren unterwegs, um Mais zu holen, weil in dem Tal gibt es jedes Jahr Hungersnot, da haben Leute zu wenig Essen, weil das ist sozusagen ein Gebiet, wo es auch alle wilde Tiere hat und da kommen die Elefanten eben und die Büffel und fressen die Ernte ab, den Mais oder die Hirse und deswegen ja, haben die Leute immer zu wenig zu essen und deswegen haben wir dann versucht, vor der Regenzeit eben Mais zu kaufen und zu besorgen, so viel wie möglich, um bei uns zu lagern, um dann um den Leuten zu geben im Dorf. Und da waren wir auch wieder unterwegs und haben den Mais auf der anderen Seite von einem großen Fluss geholt. Und als wir dann zurückgekommen sind, ist der Fluss angestiegen gewesen, weil es schon angefangen hat zu regnen irgendwo. Das geht als ruckzuck, innerhalb von ein paar Stunden steigt der Fluss an, wenn es irgendwo regnet. Es geht unheimlich schnell und wir sind dann mitten im Fluss stecken geblieben. Und das ist ein riesiger Fluss, da kann man nicht sich mit der Seilwinde oder so rausziehen, ist viel zu groß. Und weil es natürlich auch Sand hat, fängt das Auto dann an zu sinken, weil das Wasser unter dem Reiter den Sand wegspült. Und da standen wir dann, wir waren zu viert, wussten nicht, was tun, drei Einheimische und ich. Und haben verzweifelt versucht, eben das irgendwo Sachen unter das Auto drunter zu machen, Äste und so, zum, dass es weitergeht, aber es ging nichts voran. Und dann hat einer von den Einheimischen, obwohl sie gar keine Christen sind, gesagt, ja, das ist manchmal das Peinliche, ne? Das war eher, ich bin so nah und so, ja. Und dann gesagt, Samuel, wir können nur noch beten. Und dann habe ich gebetet. Und dann hat er gesagt, jetzt lupfen wir das Auto hoch. Und dann haben wir tatsächlich zu viert den Land Cruiser hochgehoben im Wasser. Und das Auto wiegt leer, 2,5 Tonnen. Und da waren bestimmt 10 oder 15 Säcke Mais, 50 Kilo Maissäcke noch drin und so. Also unmenschlich. Und wir haben das Auto einfach hochgelupft und nach vorne. Und dann konnten wir rausfahren. Ja, und Boah. Das war einfach extrem gewaltig. Und die standen auch da und haben gesagt, ja, keiner wusste, was mit uns geschieht, aber wir haben es einfach getan und es war dann schon sehr eindrücklich. Für mich und ich glaube für die drei auch, ja.
Sehr cool. Hast du auch so eine ähnliche Geschichte, Anke, oder?
Ich glaube, ich war froh, dass ich bei so Geschichten als nicht dabei war, ehrlich
gesagt. Ja, genau, das muss man auch zugeben, das ist ein bisschen stressig.
Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht so richtig große Sachen. Für mich war, glaube ich, eins, wo ich immer wieder dran denke, als der Samuel Malaria hatte und wir das erst nicht geblickt haben. Und ich war dann unterwegs im Dorf und kam abends heim und er hat schon, nicht halluziniert, aber halt so wie im Delirium schon geredet. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich habe dem einfach die Medizin verpasst und ihn mit kalten Tüchern eingewickelt, weil er so geglüht hat. Und du weißt dann, okay, die Medizin muss jetzt wirken, bevor das Fieber zu hoch wird. Weil es ich hätte keine Chance gehabt. Das nächste Krankenhaus war 4,5 Stunden mit dem Auto unterwegs und es war schon dunkel. Also ich habe keine Chance gehabt in dem Krankenhaus. Und da haben wir halt, da bist du dann, das ist, was der Samuel sagt, abhängig von Gott. Du betest einfach und kannst nur warten, dass Gott eingreift. Und ja, ich glaube, das waren viele so immer wieder so Alltagswunder einfach, wo man gemerkt hat, Mensch, das, ja, da war jetzt Gott dahinter oder das kann gar nicht sein. Und ja.
Stark, echt.
Ich meine, Anke war ja oft alleine daheim, weil ich unterwegs war irgendwo oder sonst was. Und ich glaube auch, dass sie oft aus Schutz erlebt hat oder Bewahrung, was wir sie oder ich überhaupt nicht mitbekommen haben. Dinge, die da passiert sind, die nicht sichtbar sind für uns. Und wir haben ja auch, wir Deutschen ja sowieso, wir sind Rationalisten, wir können uns nur erklären, was wir sehen und anfassen können und das existiert und alles, was nicht anfassbar ist, das ist ja schon mal sehr fragwürdig und diese Philosophie gibt es ja nicht bei einem Afrikaner, da gehört das alles dazu, die unsichtbare und die sichtbare Welt und nicht das eine ohne das andere und wir haben oft von den Einheimischen gehört, dass sie immer wieder gesagt haben, Mensch, um euer Haus ist immer so ein heller Schein, der undurchdringbar ist. Und da haben wir auch oftmals gemerkt, das sind so viele Dinge, die in unserem Leben passieren, für die wir keine Augen haben oder kein Verständnis, weil wir es irgendwie nicht sehen. Und ich glaube, Gott hat uns in so vielen Situationen bewahrt oder Wunder getan, die sind an uns vorbeigegangen, weil wir irgendwie gar nicht so das gesehen haben.
Wow, stark. Echt stark. Na dann, wenn ihr wirklich ein begeistertes Leben haben möchtet, richtig spannend, dann geht in die Mission rein. Das ist wie im Film hier, echt super. Gut, wir haben schon vieles besprochen und für einen Schlussgedanken, warum sollte jemand, der an der Karriere eigentlich so am Anfang ist, sich für die Mission entscheiden? Außer diese Wundergeschichten und so weiter. Also was ist es, warum sollen wir in die Mission gehen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, also die Wunder sollten hoffentlich nicht das sein, was einen am Schluss dann dazu bringt. Das ist ein schöner Bonus. Aber ich habe ja mit ganz vielen Studenten zu tun, die da in Liebenzell studieren an der Hochschule und die dann am Schluss ihres Studiums in meinem Büro sitzen oder, keine Ahnung, irgendwo auf der Bank sitzen mit mir. Und da ist natürlich die Frage, Mensch, was soll ich denn machen mit meinem Leben? Und was will Gott von mir? Was sie mit ihrem Leben machen können, das kann ich leicht sagen. Aber was Gott von ihnen will, das kann ich natürlich nicht sagen. Das kann nur Gott ihnen selber sagen. Und ich habe oft den Eindruck, dass ganz viele von den, ich sag mal, jungen Leuten, jungen Studenten, eigentlich ganz genau wissen, was Gott von ihnen will. Aber sie entweder nicht den Schritt gehen wollen oder einfach nicht den Mut haben. Oder auch, weil es so viele mögliche Optionen gibt und Dinge, die sie machen können, sie Angst haben, was zu verpassen oder wenn sie jetzt eine Entscheidung treffen, die vielleicht falsch ist oder die falsche Richtung geht. Und da sitzen sie manchmal ganz verzweifelt und überlegen, was könnte ich denn alles machen? Und weil es so viele Dinge gibt, entscheiden sie nicht und dann geht es zu keiner Entscheidung. Und über dem allem, glaube ich, ist das Entscheidende zu fragen, was willst du Gott? Und das ist einfach zu tun. Und wir singen oft, ja, heute Morgen auch wieder, und ich habe so beim Singen gedacht, Mensch, wir singen Dinge, wir wollen, your goodness is running after me und ich möchte folgen und ich möchte Schritte tun, ich möchte aufgeben, ich möchte alles dir hinlegen, aber dann ist es ja leicht so gesungen und gesagt, aber beim Tun glaube ich oftmals, dass uns der Mut fehlt oder dass wir eigentlich genau wissen, was Gott von uns will, aber ich tue es doch nicht, ich möchte nicht den vollen Schritt gehen. Wir leben alle mit Jesus, wir haben Jesus lieb und wir freuen uns an den Dingen, die Jesus so in unserem Leben tut, solange es mich nicht in dem betrifft, wo ich was aufgeben muss. Aber ich glaube, das ist genau das Geheimnis. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, dass das genau das ist, was Jesus von uns verlangt. Und alles aufzugeben, und oft müssen wir ja gar nicht aufgeben, sondern es ist einfach nur diesen Schritt zu gehen und sagen, okay, es ist in deinen Händen und das ist es, was wir brauchen. Das brauchen wir alle. Und das ist bei jedem von uns anders. Und von jedem hat Gott was anderes vor. Nicht jeder muss Missionar werden. Und nicht jeder sollte Missionar werden in Sambia. Aber Missionar in der Hinsicht, Missionar zu sein, Gott folgen mit seinem Leben und Gott in seinem Leben sichtbar werden lassen. Diese Art von Missionar ist eigentlich jeder von uns berufen. Und das kann jeder. Da braucht man keine Ausbildung, kein Studium oder irgendwas, sondern da braucht man einfach nur Jesus lieb haben. Und den Mut, einfach diese Schritte zu gehen. Das heißt nicht, dass wir immer den Mut hatten und haben, aber wir beten drum und wir wollen, und uns ist nichts lieber, wie einfach zu sagen, wir wollen konsequent Jesus nachfolgen und manchmal tut es weh, manchmal ist es schwierig und manchmal wissen wir nicht, warum. Und wir fragen immer noch manchmal so für uns als Familie, Mensch, warum hat es jetzt sein müssen, dass wir von Sambia herkommen? Da war eine Gemeinde, die ist entstanden und die war noch gar nicht fertig und werden doch bestimmt noch dort gebraucht und das Leben war toll und unsere Kinder haben sich wohlgefühlt in der Schule. Es war genial, es gibt nichts, also Menschen sprachen nichts Schöneres für uns, aber warum hat es Gott wollen, dass wir zurückkommen in der Zeit? Und wir haben immer noch keine richtige Antwort dafür, aber ist ja auch wurscht. Ich brauche keine Antwort, weil Gott weiß es. Und das ist nicht wichtig, dass ich die Antwort jetzt gerade weiß. Und vielleicht wissen wir es irgendwann, vielleicht werden wir es nie wissen, aber das ist ja dann auch nicht das Entscheidende.
Sehr gut. Ja, als allerletztes, hättest du einen Lieblingsvers, das du gerne mit uns teilen möchtest, Anke? Etwas, das dich so oft begleitet, vielleicht im Leben?
The one who calls you is faithful.
Gut.
Hat mir jemand gesagt, so ein Standardvers für Missionare, stimmt vielleicht, aber für mich ist das einfach die Wahrheit und er lässt sich nie was schenken, nie. Egal, was wir aufgeben, er gibt uns immer mehr.
Amen. So, ja, vielen Dank für eure Zeit und einfach, dass ihr von dieser sehr außergewöhnlich, aber wichtigen Karriere mit uns geteilt habt. Ich hoffe, ich weiß, dass es für uns eine Ermutigung und ein Segen gewesen ist, aber vielen Dank. Ja, danke.
Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat und dich durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet.